Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Wir haben mit Hannover liebt seit inzwischen vielen Jahren hier bei meinsportradio.de regelmäßige Podcasts zu aktuellen Fußballgeschichten rund um Hannover 96 gemacht. Nach mittlerweile über 170 Ausgaben war es an der Zeit, auch mal einen Blick zurückzuwagen. Wir bringen euch ab sofort in unregelmäßigen Abständen ein neues Format. Unter dem Namen Das 96-Spiel meines Lebens blicken Fans von Hannover 96 auf ein für sie mehr oder weniger besonderes Ereignis rund um die Roten zurück. Freut euch auf Erinnerungen an fast schon vergessene Auftritte, an Sternstunden in Europa und natürlich auch auf die ein oder andere Pokalanekdote. Heute bei Das 96-Spiel meines Lebens ist Hans bei mir zu Gast und Hans möchte gerne über ein Spiel sprechen, das noch gar nicht so lange zurückliegt. Hallo Hans.
Hallo Tobi.
Hans, wir blicken auf den ersten Spieltag der Saison 15-16 zurück und wenn wir ganz ehrlich sind, werden die meisten bei das 96-Spiel meines Lebens eher nicht an die Saison 15-16 denken, denn das war unsere Abstiegssaison. Du hast es trotzdem gewählt. Wie kam es dazu?
Naja, das war so, Spiel meines Lebens ist ja immer, es gibt viele Spiele eines Lebens, die man toll findet, aber ich fand, das war ein sehr prägendes Spiel auch, was dann auch in der Saison passierte und man ging ja mit einer gewissen Erwartungshaltung auch in die Saison, auch mit ein bisschen Zweifeln und tatsächlich waren wir ja auch vor Ort, wir beide auch und ja, das ein Spiel, was in Erinnerung geblieben ist, würde ich sagen.
Definitiv, es war eins, was Hannover 96 geprägt hat, was glaube ich auch wichtig war für die Saison, was irgendwie so ein bisschen schon die Richtung vorgegeben hat. Und ja, was vielleicht auch so ein bisschen die logische Konsequenz aus vielem, was davor passiert ist, gewesen ist. Und da würde ich dann gerne einsteigen. Das war der Beginn der Saison, wo wir davor knapp nicht abgestiegen waren. Michael Fronzek kam, rettete den Laden. Wir sind, ich glaube, man kam mal 4 oder 5 Spieltage vor Schluss in der Saison davor. Und es wurde vorher ganz klar kommuniziert, das war der große Gag damals, als Peter Neururer am Hotel vorgefahren war und so. Es wurde ganz klar kommuniziert, Herr Fronzek kommt nur für die letzten Spieltage, danach suchen wir einen neuen Trainer. Und dann wurde Martin Kind weich, oder wie erinnerst du die Geschichte?
Also genau so erinnere ich mich auch dran. Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte. Ja, er hat uns gerettet, aber vielleicht jetzt meine subjektive Meinung, Fronzek ist jetzt auch nicht so der Erfolgstrainer, würde ich jetzt sagen. Wir hatten Glück, ganz klar in der Saison. Sind, glaube ich, noch auf Platz 13 gelandet, also auch schon. Also könnte man denken, man hätte mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. Letztlich waren es aber, glaube ich, nur 3-4 Punkte, die wir am Ende gerettet haben.
Den Arsch gerettet und, haben, ja.
Genau, ich wollte es so nicht sagen.
Sag es, wie es war.
Und dann, ja, die Geschichte mit Neururer natürlich. Und also jeder ging eigentlich in Hannover davon aus, dass Fronzek nicht in die neue Saison geht, sondern dass wir einen Trainer holen, der ja einen Neustart mit einer neuen, frischen Mannschaft plant. Aber es kam dann irgendwie anders. Und irgendwie kam 96 nicht so ins Rollen, würde ich es fast nennen.
Ja, es kam anders und man kam nicht ins Rollen. Also Michael Fronzek, du hast es ja so versucht, so ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Er ist und war damals schon, und ich befürchte, er wird es auch für lange Zeit bleiben, der Trainer mit dem schlechtesten Schnitt Punkte pro Spiel bei allen Trainern in der Bundesliga, die mindestens 100 Spiele gecoacht haben, mit 0,95. Und ich glaube, er hatte dann, als er bei uns war, die 19 Spiele in der Saison, hat er 0,89. Das heißt, er hat quasi noch seine Vorleistung unterboten. Ja, gut. Egal, Michael Fronzek, er blieb ja auch nicht ewig. Da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir mit dem Spiel durch sind, können wir da über andere Sachen noch sprechen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man das Ganze angeht mit diesem Spiel. Und ich dachte mir, wir gucken erstmal, was hat sich in der Mannschaft verändert. Der Trainer ist der gleiche geblieben, aber welche Abgänge hatte die Mannschaft zu verzeichnen in der Sommerpause und wer kam dafür ins Team zurück? Und wir haben verkauft Rosselu für damals unfassbar wahnsinnige 8 Millionen Euro nach Stoke City. Da hat Dirk Duffner ja fast schon noch ein Plusgeschäft mit ihm gemacht. Lars Stindl ist gegangen, der hat eine Ausstiegsklausel gezogen, der ist nach Gladbach gegangen, der Rest sollte bekannt sein, inzwischen Nationalmannschaft. Und Leo Bittencourt ist gegangen, ich meine mich zu erinnern, freiwillig nach Köln, weil er so ein bisschen, aus welchen Gründen auch immer, die Schnauze voll hatte von Hannover 96. Das waren unsere drei Leute, die gegangen sind. Und auf der anderen Seite, Hans, haben wir geholt Olli Sorg, Mevlut Erdinç, Felix Klaus, Uffe Beck, Charlie Benchop und ausgeliehen von AS Monaco, Alain Saint-Maximin. Das war das, was in der Sommerpause passiert ist. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, eigentlich haben wir uns, zumindest was die Breite des Kaders angeht, verbessert.
Was die Breite angeht, ja. Aber gut, man weiß es nie vorher. Ich war auch einer damals von denen, die gesagt haben, Reisen soll man nicht aufhalten bei Lars Stindl. Was das allerdings für Konsequenzen hatte für das Spiel und wie viel, man hat es dann jetzt auch in Gladbach ja gesehen, wo er jetzt gelandet ist. Er ist ja da, glaube ich, auch so nach einem halben Jahr Kapitän geworden und ist einfach, gehört zu den Leistungsträgern. Er ist ein sehr stiller Spieler, ein sehr, ich finde auch, ein sehr unauffälliger Spieler. Aber ich glaube, er tut sehr, sehr viel für den Aufbau des Spiels und für die Mannschaft an sich. Und ihn gehen zu lassen, war vielleicht der Knackpunkt, glaube ich, ja, für diese ja fast tragische Saison möchte ich es fast nennen.
Ja, man konnte es, also er hat davor uns oft den Arsch gerettet, gar keine Frage. Man konnte halt nichts machen. Ne? Er hatte diese Ausstiegsklausel und ich glaube, Lars Stindl hat halt auch gemerkt, in Hannover werde ich hier jetzt nicht mehr die ganz großen Dinger rocken. Ich muss
weg. Hier wäre auch kein Nationalspieler geworden.
Ganz nein, klar. Definitiv, sehe ich auch so. Ja. Sehe ich auch so. Roselu als Stürmer, ich habe ihn irgendwie nicht so ganz vermisst, muss ich gestehen. Also zumindest zu dem Zeitpunkt.
Genau, also wir hatten ja auch eigentlich mit allem, ich weiß nicht, Scholloy war ja auch noch dort,
Der kam dann im Winter,
Ach, der kam im Winter erst, okay. Dann haben wir den dann versucht, so ein bisschen zu ersetzen. Ja, aber wen hatten wir denn im Sturm noch groß, ne? Gut, Benchop, hat man schon gehört, könnte gut sein, ist aber ständig verletzt, hat sich halt auch so weiter durchgesetzt. Erdinsch war für mich auf jeden Fall so ein Überraschungspaket. Ja, der hat vielleicht mal eine gute Saison gespielt da in Frankreich, wo er herkam. Aber da wusste man ja nicht, was er kann und was nicht. Und ob man den Roselu ersetzen kann, der für ein paar Tore gut ist, das wusste man halt nicht. Ne? Und dann ist man mit einem sehr, fast schon unterbesetzten Sturm in die Saison gegangen.
Tja, und irgendwie war es dann auch Mevlüt Erdinç, der das immer wieder so widerspiegelte in der Saison. Lass uns vielleicht ein bisschen, du hast vorhin gesagt, du warst vor Ort in Darmstadt. Ich war auch vor Ort, welche Überraschung. Wir sind zusammen hingefahren und ich erinnere mich an Aufbruchsstimmung, weil es ja immer so erste Spieltag, haben alle immer Bock und Darmstadt ist, glaube ich, auch, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, es war relativ chillig zu erreichen von Hannover. Wir sind nach Frankfurt gefahren und dann umgestiegen in irgendeine Bimmelbahn und sind dann in Darmstadt angekommen. Es war das erste Bundesligaspiel für Darmstadt 98 seit 33, 34 Jahren, auf jeden Fall seit langer, langer Zeit. Und ich fand, die Polizisten am Bahnhof waren ein bisschen unentspannt. Erinnerst du dich an die Szenen, die sich da abgespielt haben mit, ihr kommt hier nicht durch?
Ja, das tatsächlich habe ich auch gedacht, gut, das war aber für die, um Merkel zu zitieren, quasi Neuland. Ne? Also es war ja, die mussten sich, glaube ich, erstmal drauf einstellen. Hannover gilt jetzt auch nicht als das friedlichste Volk. Wir haben ja leider auch unsere Chaoten, die auch bei Auswärtsspielen immer mal gerne aus der Reihe tanzen, möchte ich es mal nennen. Und ich denke, die waren einfach komplett unentspannt, klar. Letztlich war es ja auch im Nachhinein, kann man fast sagen, konnten wir uns dort auch schon mal auf die Zweitligastadien freuen. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es war schon so ein bisschen kleines Stadion da im Wäldchen, möchte ich es nennen. Und da, es war halt schon alles so ein bisschen kleiner und ganz klar, dass die da auch Angst hatten vor, ja, ich würde richtig sagen, Angst hatten vor den Hannover-Fans, dass sie da das Stadion auseinandernehmen, den Bahnhof auseinandernehmen und auch die Stadt letztlich.
Und am Ende, wie haben wir es gemacht? Wir haben das Trikot unter den Pullover getan, sind durch die Polizeisperre durchgegangen und waren beim Asiaten was essen. Der Asiate am Bahnhof an dieser Stelle, wenn es ihn noch gibt, sei empfohlen. War lecker, war so ein Buffet.
Ja, und sei auch gegrüßt.
Ja, sei auf jeden Fall gegrüßt an dieser Stelle. Schönen Gruß aus Hannover. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber das macht auch nichts an dieser Stelle. Wir sind dann, ich glaube, was sind wir denn? Sind wir Bahn oder Bus gefahren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir am Stadion. Wir mussten, da erinnere ich mich dran, weit drumherum laufen. Man denkt ja immer so ein Fußballstadion, ach komm, da bist du schnell rum. Aber wir mussten da irgendwie halb durch die Uni und durch den Wald, hattest du eben schon gesagt. Und nach langer Reise kamen wir am Gästeeingang an und es war, du hast es eben mit zweite Liga verglichen, ich glaube, es ist mehr vierte Liga, oder? Mehr Oldschool geht doch einfach gar nicht.
Nee, das stimmt. Also ich meine, es war, wenn ich mich recht entsinne, ein Getränkewagen denn vor Ort bei den Gästefans und so ein paar Dixie-Klos oder so ein, ich glaube, es gab sogar einen Dixie-Wagen, aber es war schon sehr kurios. Ne? Du kamst aus der Bundesliga, du hast Bundesliga-Stadien gesehen, die alle hochmodern sind und dann steigt Darmstadt auf und du freust dich auf eine neue Saison und denkst auch, Mensch, jetzt haben wir mit Frontzek die Vorbereitung gemacht. Okay, wir haben uns vielleicht nicht groß verstärkt, aber jetzt wird alles besser und was für ein Auftakt gegen Darmstadt, da muss man eigentlich 3 Punkte holen. Das war ja so eigentlich die Vorangehensweise, ne, wo man rangegangen ist an das Spiel. War dann ein bisschen anders.
Wenn ich mir die Aufstellung angucke, Zieler im Tor, okay, das ist klar. Der hatte ja da seinen 100 50, 170 Spiele Streak, ohne dass er mal ausgewechselt, verletzt oder sonst irgendwas war. In der Abwehr Sorg, Marcelo, Christian Schulz und Albornoz, also Sorg rechts und Albornoz links. Der ein oder andere wird sagen, das spielen die heute noch so. Schmiedebach, Sané davor und dann, was die Offensive angeht, Karaman, Pripp, Klaus und Erdinç. An vielen Punkten erinnert mich das an die Mannschaft, die am letzten Spieltag hier, letzte Saison, gegen, wie heißen sie, Sandhausen gespielt hat. Ist krass, wie lange die alle schon da sind.
Das stimmt, aber das war halt auch irgendwie, ich weiß nicht, Sorg, Klaus, das waren ja die Neuen, glaube ich, da drin, Erdinç. Wusste man ja nicht, inwieweit die gut sind für das Spiel und ob sich die Mannschaft schon gefunden hat in der Vorbereitung. Aber ich gebe dir ganz klar recht, also da sind Namen dabei, die halt jetzt noch spielen und die ja dann auch damals vielleicht zu schlecht für die Bundesliga und in der letzten Saison dann vielleicht auch ein Stück zu gut für die zweite Liga waren oder sich erst finden mussten. Man muss ja ganz vorsichtig sein. Ein paar haben es ja noch geschafft, im Kader zu bleiben, ein paar sind ja dann auch gegangen.
Und dann schauen wir mal, wie gut sie dann in der Saison 17-18 in der Bundesliga sind. Aber das soll heute nicht Thema sein, da machen wir dann zeitnah mal was anderes zu. Das Spiel ging los und es war kein gutes Spiel, fand ich. Ich erinnere mich noch an ein relativ großes Gestokel, aber tatsächlich, das habe ich jetzt eben erinnert, als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, es kam erstmalig in der Bundesliga die Torlinientechnik zum Einsatz. Wir hatten quasi Premiere. Ein Kopfball von Karaman unter die Latte, der war dann nicht drin, nicht das 1-0 für uns. Von daher vielleicht auch ein Stück weit was Historisches. Aber wir haben uns dann in der 31. Minute von Heller, Hans, der hat ein Tor gemacht gegen uns, was so bezeichnend für ihn war, es war quasi eine Vorschau auf das, was er die ganze Saison über macht. Linke Bahn runter, Kommandoattacke und dann, ja, innerhalb von 10 Sekunden abschließen, hätte ich fast gesagt.
Ja, das war ein schönes Tor. Das erste Tor nach, du hast vorhin gesagt, 33, 34 Jahren Abstinenz aus der Bundesliga für Darmstadt. Und da waren wir als Gästefans dann erstmal auch so ein bisschen bedient. Ne? Also man hat sich das anders vorgestellt, den Start in Darmstadt.
Entschuldigung, definitiv. Es lief alles so ein bisschen an uns vorbei, hatte ich das Gefühl. Und das lag nicht daran, dass wir Bier getrunken hatten auf dem Hinweg. Es war so ein bisschen ernüchternd und erschreckend. Wir haben dann ausgeglichen nach der Halbzeit durch Benchop, der für Klaus kam. Auch ein interessanter Wechsel. Klaus raus, Benchop rein. Dann stand es 1-1, dann kam das 2-1 wieder durch Heller, das war ein Riesenfehler von Albornoz. Er war derjenige, der den Bock gemacht hat und nicht Sorg, wie man vielleicht im ersten Moment denken könnte. Und dann kam der Moment, wo ich glaube, dass die Saison in die Hose ging. Oder trage ich zu dick auf, wenn ich diesen Elfmeter als von da an war klar, dass nur noch Kacke passieren kann, aufhänge?
Nein, also der hatte ja schon Symbolcharakter, gerade wenn man so zurückblickt. Ne? Der war ja so unfassbar schlecht geschossen. Also das war ja nicht, dass er jeder verschießt. Also gerade da haben wir uns neulich schon mal außerhalb von den Medien quasi unterhalten, dass ich ja der Meinung bin, dass es generell irgendwie viel mehr Elfmeter verschossen werden in letzter Zeit oder in den letzten 1-2 Jahren als noch vor 10 Jahren. Aber die Art und Weise, wie dieser Elfmeter geschossen wurde, das war uns blieb da auch die Spucke weg, glaube ich, auf den Tribünen. Ja,
er schoss ihn flach, er schoss ihn mittig und er schoss ihn total locker. Also so wie ich dir einen Ball zuspielen würde, wenn ich sage, hey, heb den mal auf hier, ne, ich stehe 10 Meter von dir weg oder 11 meinetwegen, heb den mal auf und dann bolze ich dir den halt auch nicht irgendwie an den Kopf, sondern ich schieße ihn dir locker über den Boden zu, damit du dich bücken kannst und den aufheben kannst. Genauso war der geschossen. Und das Problem war halt einfach, dass Erdinç mit den großen Vorschusslorbeeren, der hat in Frankreich Tore geschossen, bis zum geht nicht mehr kam. Und ich weiß nicht, so ein Stürmer, ich glaube, da kam wirklich so ein bisschen dieses sich wohlfühlen Ding durch oder halt dann auch nicht durch. Die Saison war für ihn im Arsch.
Ja, definitiv. Also da hat sofort jeglichen Vorschusslorbeeren da aufgebraucht, verspielt. Das darf nicht passieren. Also nicht im ersten Saisonspiel. Also ich gehe halt auch von der Erwartung aus, dass so ein Spieler ja auch brennt. Ne? Der hat einen neuen Verein, der spielt jetzt hier in der Bundesliga, gut, sein Auftakt ist in Darmstadt, also nicht in einem der größten und schönsten Stadien der Welt oder so, oder auch der Bundesliga, aber da erwartet man einfach mehr. Und wie du schon sagtest, der hat halt auch seine Tore vorher schon gemacht. Das heißt, er wird ja auch schon mal vernünftig geschossen haben. Aber das kann mich auch erinnern, das ganze Spiel über. Also ich erinnere mich an zwei Spieler, das sind eigentlich Erdic und auch Albornoz, die wirklich, also bei dem Albornoz hat man ja auch gedacht, der wird nie wieder ein Spiel machen für 96, so schlecht wie er gespielt hat, und die Bälle kamen nicht an, der stand falsch, und den Erdic hast du halt auch vorher nicht gesehen. Ne? Und dann macht er da so einen Rückpass-Elfmeter quasi. Das war dann schon erschreckend tatsächlich. Und dann waren sofort die Gefühle wieder da von der Vorsaison. Wie soll die Saison bloß werden, wenn es jetzt schon so in Darmstadt schon so losgeht?
Ja, in der Tat.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Erdinç hat dann, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, kein Spiel mehr 90 Minuten gemacht bei Hannover. Er hatte in dem Spiel gegen Darmstadt, das darf man nicht vergessen, das 2-2, was danach dann noch fiel, war das 1-1 von Benchop, das hatte er vorbereitet mit einem wirklich schönen Pass aus der Drehung so in die Mitte rein, Benchop genau in den Fuß. Das war aber auch am Ende der Saison seine einzige Vorlage. Er hat kein Tor geschossen in Hannover und hat dann, ja, wie viele Minuten sind es insgesamt? 372, sagt Transfermarkt.de. Das heißt, wenn man das auf Spiele hochrechnet, sind wir irgendwie bei 4 ganze Spiele und das halt verteilt auf 10, 12 Einsätze. Mit Totalausfall ist es wahrscheinlich noch einigermaßen gut beschrieben, die ganze Geschichte. Es ist der Wahnsinn. Also wie so ein Transfer. Und ich glaube halt einfach, dass das ein Boca war, aus dem echt was hätte werden können in Hannover. Wenn der das Ding reinmacht und dann macht er vielleicht noch den 3-2-Siegtreffer, ist der gleich der Held und wir tragen den durch die ganze Saison. Er macht am Ende 17 Tore und alles ist gut. Kannst du dir vorstellen, dass so ein Spiel das tatsächlich zum Kippen bringt?
Definitiv. Also ganz klar, du hast es sehr schön beschrieben mit, er macht zwei Tore und wir tragen ihn aus dem Stadion. Das ist ja dann auch eine Kopfsache in dem Spieler drin, also eine Kopfsache vom Spieler. Der sagte, Mensch, was ist denn hier los? Und die feiern mich so und hier habe ich Selbstvertrauen, hier kann ich groß aufspielen. Ich glaube, dann geht er auch ganz anders in die Saison und dann macht er auch seine vielleicht 10 Tore, auch in der Bundesliga. So war er auch, er wurde ja auch in der Presse dann danach zerrissen und der liest das ja auch und der hört das ja auch. Und ich glaube, dass wenn es einmal im Kopf drin ist, so jetzt musst du aber liefern, dass er sich, also könnt ihr euch vorstellen, dass er sich da so einen Druck aufbaut, plus, also das mag gar nicht das Einzige sein, sondern plus, es gibt einfach Spieler und Vereine, die nicht zusammenpassen. Also mir fällt da als beste Beispiel immer noch Benny Laut ein, der einfach nur bei 1860 funktioniert hat.
Der Klassiker, ja.
Das ist der Klassiker und so kann ich mir das auch bei ihm vorstellen. Es gibt einfach Kombinationen, die nicht passen und das Erdinç Hannover 96 hat nicht gepasst.
Er ging im Winter, ging er nach Frankreich zu Guingamp, ich bin da immer sehr schlecht bei diesen ganzen Namen, zur Laie, dann haben wir nochmal ausgeliehen nach Metz und dann ist er in die Türkei gewechselt zu Başakşehir. Das Thema Erdinç ist Gott sei Dank erledigt und deshalb wollen wir da vielleicht auch gar nicht mehr weiter drauf rumhacken. Es war, wie gesagt, ich fand, es war irgendwie so ein bisschen das Einläuten einer kleinen Katastrophe. Das Schlimme war, dieser Punktgewinn in Darmstadt, Hans, bis zum einschließlich 6. Spieltag soll das der einzige Punkt gewesen sein, den wir uns überhaupt geholt haben. Wir haben danach zu Hause gegen Leverkusen verloren 1-0, wir haben 3-0 in Mainz verloren, 4-2 zu Hause gegen Dortmund, 2-0 in Augsburg und zu Hause 3-1 gegen Stuttgart. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, also am Ende der Saison ist Stuttgart ja dann mit uns abgestiegen, aber zu Hause gegen Dortmund kannst du verlieren, zu Hause gegen Leverkusen kannst du verlieren, auswärts in Mainz muss man nicht zwingend 3-0 verlieren, glaube ich, in Augsburg muss man auch nicht 2-0 verlieren. Man hätte da die Reißleine schon längst ziehen müssen, oder? Nach 5 Spieltagen, nach 6 Spieltagen?
Definitiv. Also das war dann, glaube ich, im Oktober, dass wir dann einen ersten Sieg geholt haben, ganz knapp zu Hause. Ich glaube, da waren wir sogar auch wieder im Stadion. Wir gehen ja öfter mal ins Stadion gegen Werder Bremen. Und er war, von sich war ja schon angezählt. Also der ist ja überall angezählt, schon wenn er in einen Verein kommt. Und dann haben wir ihm die Chance gegeben, noch die Vorbereitung zu machen und in die neue Saison zu gehen. Und dann startet er so schlecht in die Saison. Das ist, also ich bin ja ein ein Pro-Kind 96-Fan, aber das kreide ich Kind an, dass er dort zu spät reagiert hat. Also ich bleibe weiterhin dabei, Kind, großer Mann für 96 und sehr wichtig für 96, auch für die Entwicklung von Hannover. Klar hat er seine Medienaussätze, aber das soll hier auch gar nicht Thema sein, sondern das ist tatsächlich was ich persönlich, selbst als Pro-Kind Fan, ihm da ankreide, dass der Verein da zu spät reagiert hat.
Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass er noch andere Sachen in seinem Kopf hatte, denn es waren ja die letzten Züge von Dirk Dufner. Der hatte ja innerlich schon gekündigt oder war zumindest gedanklich nicht mehr so ganz bei uns und wurde dann ersetzt durch Martin Bader. Ich glaube, da könnte ein bisschen Zusammenhang gewesen sein, dass man gesagt hat, okay, wir machen erstmal dieses Dufner-Bader-Ding durch, damit Bader sich dann Gedanken um einen neuen Trainer machen kann.
Oder glaubst du? Ja, definitiv. Das ist dann aber, ja, vielleicht zeitlich unglücklich, aber eigentlich von einem Wirtschaftsunternehmen und einem Martin Kind erwarte ich, dass er da auf mehreren Hochzeiten tanzen kann.
Hat er nicht gemacht. War dementsprechend, ja, wie formuliere ich das am besten? Die Hinrunde war eine mittelschwere Katastrophe. Wir waren aber nicht Letzter. Hoffenheim war Letzter, wie ich gerade sehe. Das hatte ich gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Wir hatten 14 Punkte, Hoffenheim hatte 13. Vor uns Bremen, Stuttgart und Frankfurt. Wie wir heute wissen, sind wir mit Stuttgart dann abgestiegen. Aber Hoffenheim hatte ich da gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Es kam ja dann in der Hinrunde noch die Siege in Köln, das 1-0. Ich meine, das war ein großartiges Ding, das Handtor von Andreasen, oder?
Ich meine auch, ja.
Mit dem rechten Oberarm, schreibt der Kicker.
Wo wir ja auch in Köln waren und auch unsere Freude hatten mit den Köln-Fans.
Nee, das war 1-1. Das war eine Saison davor.
War das eine Saison davor schon?
Ja, ich meine ja. Das war 1-1 das Spiel. Und das war auf dem Sonntag 15:30 das 1-0 in Köln, wo Andreasen mit der Hand, was hat er gesagt? Ich habe einen Windzug gespürt, irgendwie so ein Quatsch hat er auch dahinter noch in die Kamera geblökt.
Ja, hat das gemerkt. Also
ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und die Hinrunde endete dann mit Niederlagen auf Schalke, in Hoffenheim und zu Hause gegen die Bayern. Und dann musste Fronzek gehen. Und dann war es soweit, dass Thomas Schaaf kam, Hans, und es ist zwar nicht dein 96-Spiel deines Lebens, aber mein 96-Spiel der Saison war auf jeden Fall das Rückspiel gegen Darmstadt. Das erste Spiel von Thomas Schaaf und ganz Hannover war elektrisiert. Und
wir hatten einen, also Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber wir hatten ja auch einen Weltklasse-Stürmer geholt aus Schaafszeiten und da hat man dann auch schon
Hugo Almeida.
Ich bin gefreut, möchte ich mal sagen.
Hugo Almeida kam ablösefrei aus Anschi Machatschkala. Und Hugo Almeida hat auch das 1-0 gemacht im besagten Spiel, zu Hause gegen Darmstadt. Das war nach 10 Minuten und das war ein toll rausgespieltes Tor, glaube ich. Die kam irgendwie über die linke Seite, Ball rein, Hugo Almeida da, bumm, Tor. Und ich muss sagen, da hatte ich meine 10 Minuten, wo ich dachte, es wird doch nochmal alles gut. Und dann kam Sandro Wagner zweimal und wir haben 2-1 zu Hause verloren. Und ich weiß nicht, ob es das Spiel war oder das nächste Heimspiel, dass ich schon da gestanden habe und geschrien habe, Schaaf muss weg. Ja, Hans, es war eine schlimme Saison.
Schaaf war ja dann auch nicht so gut, ne? Also ich habe es ja auch gerade nochmal nachgeguckt, fünf Niederlagen auch am Stück.
Er hat nur einen Sieg gehabt, das war der 2-1-Sieg gegen Stuttgart und dann hat er nochmal fünfmal verloren und dann war es das so ungefähr. Es war eine Katastrophe mit dem. Das war das Schlimmste, was ich hier je gesehen habe. Thomas Schaaf, er hat ja nun wirklich viele Erfolge gehabt in Bremen und
da hatte eigentlich nur in Bremen. Man hat Hoffnung wirklich, okay, wenn Schaaf, also ich kann mich doch ganz genau erinnern, auch an viele Gespräche, die ich geführt habe über, welcher Trainer soll denn kommen und da war Schaaf schon bei den beliebteren Namen. Also, dass der hier so, das ist ja episch scheitert. Also, das war ja wirklich schon unfassbar. Das war wirklich unfassbar, dass das einfach auch komplett nicht funktioniert hat. Das ist
krass.
Ich glaube, Schaaf wird auch nie wieder irgendwo eine Trainerstelle bekommen, glaube ich.
Ja, vermutlich nicht. Es gibt ein anderes, das 96-Spiel meines Lebens mit Jan Rode. Könnt ihr auch hören auf meinsportradio.de. Könnt ihr da in der... Wenn ihr unter Hannover liebt mal so ein bisschen guckt, findet ihr das ganz bestimmt. Und da spreche ich mit Jan über das Spiel 96 bei den Bremen Amateuren 1998. Rate mal, wer da Trainer war.
Ach, der Thomas.
Der Thomas, richtig. Wahnsinn, ne? So schließen sich hier Kreise. Aber das nur am Rande. Das war ein bisschen die Werbung für für den anderen Podcast. Oder für die andere Ausgabe von der 96 Spiel meines Lebens. Also Thomas Schaaf, ja, vermutlich war das das Ende. Und es war ja auch vorher in Frankfurt bei ihm nicht alles goldig oder fast gar nichts goldig. Von daher denke ich, das war's. Dann kam Daniel Stendel. Und vielleicht ist Daniel Stendel irgendwann mal Thema in einer eigenen Sendung hier. Der durfte dann ja auch nach den guten letzten Spielen in einer Saison durfte er dann ja auch die neue Saison beginnen in der zweiten Liga und selbst da haben wir es hingekriegt, den Trainer noch zu wechseln. Aber wie gesagt, das können wir alles zu anderer Zeit besprechen. Hans, eine Frage habe ich noch, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, wie ich das einschätzen soll. In dieser Saison, die wir jetzt gerade angesprochen haben, haben wir, wie wir gerade gemerkt haben, am ersten Spieltag auswärts gespielt in Darmstadt. Und die Jahre davor haben wir immer zu Hause die Saison begonnen. Und da hatten wir auch mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger mit dem Abstieg zu tun. Aber ist es Zufall, dass wir genau in der Saison absteigen, wo wir einen beschissenen Start quasi hinlegen, weil wir auswärts starten? Anders gefragt, wie wichtig ist der Saisonstart und am besten so ein Heimspiel am ersten Spieltag?
Ich finde das nicht ganz so wichtig. In der Saison würde ich da nochmal, das war etwas Besonderes. Das war halt kein großer Verein. Du hast jetzt nicht gegen einen Aufsteiger gespielt, der Lautern Nürnberg, der einen großen Namen hat, sag ich mal, sondern du hast gegen den SV Darmstadt gespielt. Und das ist halt ein kleiner Verein. Wir sind da angekommen, das Stadion war klein. Es war halt wirklich, du hast vorhin Viertliga, ich habe Zweitliga gesagt, treff uns. Vielleicht hast du mit Viertliga sogar recht. Es war halt wirklich, du hast gedacht, okay, du bist eine gestandene Bundesligamannschaft, du hast jetzt auch mal eine schlechte Saison gehabt, okay. Aber du hattest ja, wir waren ja verwöhnt als Fan. Wir waren in Kopenhagen, wir waren in Madrid, wir waren zweimal in der Europa League. Du warst als Fan einfach verwöhnt, hast gesagt, okay, Darmstadt nimmst du hier so mit, dann hast du einen guten Start und alles wird gut. Und wenn du denn da so auftrittst, es war ja nicht nur der Erdenschelfmeter, sondern es war halt ein ideenloses Spiel, möchte ich es fast nennen. Es war ja kein Spieler, der mal kreativen Ball spielen konnte, außer du hast vorhin gesagt, den Pass von Erdenschelf vor dem Tor. Das war gar nichts vom Auftritt her. Und dann, das prägt dich, glaube ich, wenn du ein Auswärtsspiel bei einem, ich sag mal, sehr, sehr schwachen Gegner hast, wo du mit 3 Punkten rechnen musst, glaube ich, das ist schon ausschlaggebend. Aber wenn du auswärts in Leverkusen startest oder in Dortmund, das ist dann egal. Da kannst du verlieren, dann konzentrierst du dich auf das erste Heimspiel. Definitiv. Also da tut Hannover, glaube ich, auch ganz gut dran, sich in der kommenden Saison auf die Heimspiele zu konzentrieren. Wir kennen alle in den letzten Jahren die Auswärtsspiele von Hannover.
Hast du Angst um unsere Auswärtsstärke?
Ja.
Ja, wir starten in Mainz. Aber gut, schauen wir mal. Pokal ist ja auch noch.
Klar, kommt wahrscheinlich auch in der nächsten Saison, aber da bin ich ganz klar dafür, wenn du da zum Beispiel gewinnst, das ist dann halt so ein, das ist ein ja gestandener Bundesliga-Verein, kann man ja jetzt schon sagen, ist auch schon ein paar Jahre dabei. Wenn du dazu, das ist halt ein anderes Kaliber als Darmstadt, das möchte ich damit sagen. Ne? Wenn du da einen Punkt holst, hat das, glaube ich, andere Auswirkungen auf Psyche, auf Saisonstart, auf alles, auf Mentalität, wie auch immer, als wenn du nur einen Punkt in Darmstadt holst.
Könnte ich mir tatsächlich auch irgendwie vorstellen. Hans, es war eine scheiß Saison, machen wir uns nichts vor.
Das war eine scheiß Saison, ja.
Es war ein ganz großer Haufen Kacker. Wir sind am Ende abgestiegen und das nicht nur knapp, sondern halt mit Pauken und Trompeten. 25 Punkte, 7 Siege waren es am Ende nur. Davon holte übrigens 4 Michael Fronzek. Darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass er mehr als die Hälfte der Siege eingefahren hat und damit noch der quasi erfolgreichste Trainer, zumindest wenn man die Halbserien betrachtet, erfolgreicher als Thomas Schaaf war.
Das steht bestimmt auch in seiner Bewerbungsmappe.
Ich habe eine bessere Hinrunde gespielt als Schaaf in der Rückrunde. Ja, vielleicht können die beiden irgendwann mal einen Trainergespann bilden oder so. Man weiß es nicht. Das war die Saison 2015-2016. Und allen voran das 96-Spiel meines Lebens von Hans, der sich ja den Saisonauftakt in Darmstadt rausgesucht hat. Und ich fand, wir haben das nochmal, oder es hat mich sehr gefreut, da nochmal drüber zu sprechen, so ein bisschen natürlich auch mit Ironie und mit so einer kleinen Bitterkeit, was diese Geschichte angeht. In den nächsten Wochen und Monaten wird es hier bei meinsportradio.de noch mehr von diesen Ausgaben geben, von das 96-Spiel meines Lebens. Schaut einfach mal rein bei ja meinsportradio.de auf der Homepage oder bei Facebook, facebook.com/hannoverliebtmsr, und bei Twitter findet ihr uns unter hannoverliebtmsr, dort allerdings das E in Hannover weglassen. Die Zeichenbegrenzung forderte dort das E. Hans, vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die neue Saison, auf wieder wunderschöne Bundesligaspiele in der ersten Bundesliga. Ich denke, wir werden auch das ein oder andere Spiel wieder zusammenschauen. heim sowie auswärts, und ja, darauf freue ich mich.
Definitiv, so wird es kommen. Und wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, wie gesagt, liked uns auf den entsprechenden Kanälen, gebt uns Feedback, schreibt uns bei iTunes eine Rezension, bewertet uns mit diesem schönen Stern bei iTunes, das ist wichtig, dann kommen wir nach oben, dann hören uns mehr Leute und so weiter, ihr kennt das alles. Das ist das Betteln gewesen nach netten Bewertungen. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.